Willkommen zum Freelancer-Podcast. Hier erwarten dich Interviews, Stories und Tipps für deinen Freelancer-Alltag. Moderiert von Yannick Krohn.
Folge 109 des Freelancer-Podcasts. Heute, wer hatte es geahnt, wieder mit einem Gast. Im Moment eigentlich durchgehen, also könnt ihr euch darauf einstellen, im Moment kommen keine Service-Folgen quasi, wo ich einfach über ein Thema spreche, sondern wir haben hier jede Woche einen neuen Gast. Heute ist Simon Hefke bei mir. Moin Simon.
Hallo Yannick, vielen Dank für die Einladung.
Schön, dass du hier bist, Simon. Simon, magst du dich einmal den Hörern vorstellen und sagen, was du so machst?
Mach ich sehr gerne. Simon Hefke, 28 Jahre, wohne aktuell in Köln und bin so seit, ja, ich würde sagen, circa 8 Jahren im Online-Marketing-Bereich und arbeite als Freelancer im Bereich Programmatic Advertising.
Sagt jetzt vielleicht vielen überhaupt nichts. Hast du ja auch das schon eine E-Mail geschrieben? Hast du geahnt? Kannst du nochmal sagen, was das genau ist?
Ja, hast du vollkommen recht. Das ist natürlich was ich jetzt so ein bisschen aufklären muss. Also vielleicht mal so ein bisschen vereinfacht erklärt. Also es gibt ja eine Reihe von Online-Marketing-Kanälen irgendwie. Es gibt ein Suchmaschinen-Marketing, es gibt E-Mail-Marketing. Und Online-Werbung ist ja eigentlich schon immer oder schon sehr, sehr lange ein Kanal, der dazugehört und der auch für Website-Betreiber, also in dem Fall nennt man die dann Publisher, einfach ein elementares Monetarisierungsinstrument, wo sie im Prinzip ihre Inhalte mit monetarisieren können. Und gleichzeitig ist es natürlich auf der anderen Seite auch spannend für Werbekunden, das sozusagen so ein bisschen als Werbekanal zu nutzen. Und so runtergebrochen kann man eigentlich sagen, dass Programmatic Advertising dann eine Art Teilbereich ist der Online-Werbung. Und zwar geht es dann eigentlich ein sehr moderner Teilbereich, wo es dann um automatisierte und datengetriebene Geschichten geht. Und das ganze Thema, was früher vielleicht so ein bisschen manuell geprägt war, wo irgendwie die einzelnen Parteien sehr, sehr manuell miteinander gesprochen haben, über teilweise Angebote per Fax verschickt haben, also sehr oldschool, sage ich mal, klappt das heute über technische Systeme halt deutlich einfacher. Das heißt, einzelne Impressionen, also sozusagen Werbeanzeigenplätze, sage ich mal, die werden über diese Systeme gehandelt und diese ganzen Prozesse des ganzen Ökosystems wurden halt deutlich automatisiert. Und ja, Automatisierung heißt in der Regel auch immer so ein Stück weit Effizienzgewinn und das schafft man halt durch diese ganze Vereinfachung der Prozesse und vor allen Dingen Digitalisierung oder das Ganze mit mehr Technologie sozusagen abzufrühstücken. Und noch ein ganz, ganz wichtiger Punkt im Bereich Programmatic Advertising ist das Thema Daten, weil ich sozusagen die Möglichkeit habe, als Werbekunde halt Daten zu nutzen, natürlich immer ganz wichtig, auf anonymisierter Basis, um sozusagen meine Zielgruppe besser zu erreichen, potenzielle Kunden besser anzusprechen, meine Verkäufe in meinem Store zum Beispiel, in meinem Online-Shop besser zu steigern. Und am Ende des Tages geht es eigentlich darum, Streuverluste zu reduzieren und sozusagen das ganze Thema Online-Werbung halt relevanter zu machen und diese Relevanz zu steigern.
Löst man damit auch so ein Stück weit dann administrative Aufgaben von Online-Marketern ab? Also wenn ich mir jetzt daran denke, ich kaufe für einen Online-Shop Anzeigen bei Google, bei, weiß ich nicht, Amazon kann man ja, glaube ich, auch werben, ne? Wenn du da irgendwie bei FBA oder sonst was drin hast, generell auf irgendwelchen Plattformen anzeigen, dann ist das ja auch eine administrative Aufgabe. Und wenn ich das richtig verstanden habe, dann ist, was du machst, ja dann auch schon ein Stück weit, dass das automatisiert passiert und damit wird dann ja so ein bisschen der Mittelsmann rausgeschnitten, oder? Habe ich das richtig verstanden?
Nein, also im Prinzip, wenn du jetzt von Amazon zum Beispiel sprichst, ist das ja in der Regel ein Walled Garden, also eigentlich wo man nicht so einfach draufkommt oder außer man nutzt jetzt sozusagen Technologie von Amazon. Das Gleiche ist irgendwie auf Facebook, Instagram. Das heißt, mit diesen Technologien im Bereich Programmatic Advertising meint man eigentlich eher Webseiten, das heißt wirklich das offene World Wide Web, wo man sozusagen Anzeigenplätze kaufen kann. Vom Prinzip her sind diese Technologien, die man verwendet oder Einkaufsplattformen, also ich meine, Facebook hat ja eine Möglichkeit, Ads zu schalten, auf Instagram gibt es das, auf Amazon, die ähneln sich natürlich, ne? Das gibt schon Parallelen. Allerdings ist es so, dass schon im Bereich Programmatic Advertising halt diese Einkaufsplattformen weitaus komplexer sind in der Regel und man dann da sozusagen auch mehr Möglichkeiten hat, um Werbekunden zu erreichen. Also das heißt, das eine geht nicht ohne das andere, sicherlich, aber ich meine, irgendwie Reichweite auf Facebook oder an sozialen Netzwerken ist halt begrenzt, sage ich mal. Genauso wie die Reichweite natürlich auch im World Wide Web begrenzt ist, aber im Verhältnis natürlich, wenn man das Ganze einmal alle Webseiten sozusagen zusammenpackt, wo irgendwie Werbung draufläuft, ist natürlich oft eine Unterscheidung einfach da in der Reichweite, die man generieren kann für seinen Werbekunden.
Okay. Ja, krass. Noch nie, also doch, den Begriff habe ich schon mal gehört, aber auch so ein Beruf, mit dem man sich sonst nicht so beschäftigt. Spannend. Wir sprechen heute so ein bisschen einerseits über dich und wie du eigentlich selbstständig geworden bist. Und zum anderen wollen wir so ein bisschen über das Thema Beauftragung von Freelancern aus Sicht eines Kunden bzw. zum Beispiel einer Agentur sprechen und was es da so für Pro- und Kontra-Argumente gibt. Weil ihr kennt das vielleicht, wenn ihr mit Agenturen zusammenarbeitet, habt ihr vielleicht schon mal die Situation gehabt, dass der Kunde zu euch gesagt hat, ja, also warum sollten wir denn jetzt Sie beauftragen, wie unsere Leute hier in-house so und so einen Stundensatz und Sie kosten das Dreifache oder Vierfache, was auch immer. Ähnliche Situationen habt ihr vielleicht schon mal erlebt. Und wir wollen so ein bisschen heute einfach quatschen über, was gibt es da so für Argumente. Simon hat sich damit mal intensiver auseinandergesetzt und das wäre so Part 2 quasi dieser Folge. Und jetzt im ersten Teil sprechen wir einfach mal ein bisschen über ihn und was er so gemacht hat. Simon, vielleicht erstmal ganz vorweg, damit wir vom Anfang beginnen. Wie kam es denn dazu, dass du dich selbstständig gemacht hast?
Ja, es ist ein langer Weg, sage ich mal. Also mit meinen 28 bin ich ja jetzt noch nicht so mega lange dabei in den ganzen Themen. Aber also ich glaube, vielleicht hast du auch so Parallelen in dem Bereich. Also bei mir fing es eigentlich so ein bisschen in der Schulzeit an, dass ich so gemerkt habe, Internet fasziniert mich so ein bisschen. Ich bin sozusagen auch so ein bisschen, also total damit aufgewachsen. Habe dann angefangen, in der Schulzeit mal wieder so Website-Projekte zu machen, irgendwie HTML, CSS so ein bisschen beizubringen und mich da so ein bisschen mit verschiedenen Blog-Systemen auseinandergesetzt. Und ja, da war es irgendwie folgerichtig, dass ich irgendwie nach dem Abi irgendwas in dem Bereich machen möchte. Und habe dann entschieden, dass ich erstmal eine Ausbildung mache. Einfach um irgendwie praxisnah auch lernen zu können und bin dann in Düsseldorf bei einem Online-Vermarkter gelandet. Das ist ein Vermarkter für Qualitätsmedien, also für bekannte Verlage in Deutschland. Und also okay. Vermarkter, vielleicht nur kurz als Erklärung, ist im Prinzip ein Unternehmen, das, sag mal, Webseiten bündelt und die zusammen vermarktet. Das heißt, wenn jeder Webseitenbetreiber oder Verlag loslaufen würde zu verschiedenen Leuten, die Interesse haben, Werbung zu schalten, wäre das Ganze natürlich so ein bisschen sehr manuell und kompliziert. Deswegen gehen Vermarkter sozusagen hin und bündeln die Inhalte und vermarkten die dann sozusagen geschlossen. Das kann halt sehr sinnvoll sein auf jeden Fall. Mhm. Genau, und also wie schon gesagt, das Thema Qualität stand dann da irgendwie schon, habe ich irgendwie so ein bisschen eingeimpft bekommen, einfach weil es auch qualitativ hochwertige Seiten waren und der Anspruch da immer sehr, sehr hoch war an die Medien und auch an die Werbung. Ich muss ehrlich sagen, also ich habe ja gerade gesagt, ich habe eine Ausbildung zum Mediengestalter gemacht. Also so richtig Mediengestaltung war es dann doch nicht. Es war eher so, ich sag mal, Campaign-Management. Also kann man so ein bisschen vergleichen wie mit so einer Person, die vielleicht Social Ads schaltet. Das kennt man vielleicht im Freelancer-Bereich dann irgendwie eher. Das heißt so Kampagnen-Management. Ich habe viel mit Ad-Server-Systemen gearbeitet, also sozusagen so Buchungsplattformen, wo man die Werbung dann einbucht. Mhm. Habe dann irgendwie auch immer mehr verstanden, wie funktionieren eigentlich Webseiten so im Kontext von Werbung. Weil vorher war es irgendwie immer im Vorhinein. Was kann ich eigentlich cooles mit Webseiten machen, was kann ich für tolle Kontaktformulare raufklatschen und sowas. Aber das im Kontext mit Werbung zu sehen und wie vielleicht Seitenbreiten sein sollten, damit Ads vielleicht perfekt reinpassen und wie kann ich Nachfrage erhöhen, damit ich mehr Werbeumsätze machen kann, das war alles was, da hatte ich mich vorher natürlich noch gar nicht mit auseinandergesetzt. Und ich glaube, an meinem ersten Tag habe ich auch nicht damit gerechnet, dass da so eine Flut von geilen Informationen auf mich zukommt. Deswegen habe da extrem mega viel gelernt, hatte auch, glaube ich, Kollegen und Vorgesetzten, die mich da sehr gefördert haben, vielleicht auch gefordert, aber das gehört ja immer so ein bisschen dazu.
Ja, genau,
und habe dann nach der Ausbildung gemerkt, also dieses Thema Programmatic Advertising ist noch gar nicht so alt. Also ich hatte immer so ein bisschen erzählt, es gibt auch so eine alte Welt, sage ich mal, wo man eigentlich dann so ein bisschen manueller unterwegs war und das Thema kam sozusagen dann immer mehr hoch und da konnte ich dann bei so einem Projekt nach meiner Ausbildung dann direkt mit dabei sein, also konnte sozusagen das mit begleiten, diese ganze Infrastruktur sozusagen mit aufbauen und das war extrem spannend. Habe dann irgendwie gemerkt, okay, nebenbei wäre es noch ganz cool, wenn man irgendwie dann doch noch ein Studium vielleicht macht und habe dann angefangen, berufsbegleitend zu studieren. Und habe mich dann irgendwie samstags und ja, abends dann in die Uni gehockt, ab und zu mal, irgendwie so zweimal die Woche. Und ja, habe dann noch so ein bisschen ja, theoretisches Wissen sozusagen gelernt. Das war dann ein Medienmanagement-Studium. Irgendwie wollte ich erst BWL studieren, habe dann gemerkt, okay, vielleicht brauchst du doch immer den Medienbezug, dass er dir nicht verlöten geht irgendwie. Genau, das war eine anstrengende Zeit, aber irgendwie auch eine sehr lehrreiche. Wie das immer so ist bei jeder, der studiert hat und oder eine Ausbildung gemacht hat, der weiß ja, das kann zwischendurch mal ganz hart sein. Aber wenn es dann durch ist, freut man sich dann doch trotzdem, dass man es gemacht hat. Deswegen, das bereue ich dann irgendwie doch nicht. Genau, und dann habe ich gemerkt, okay, ich bin jetzt irgendwie 5 Jahre bei einem Online-Vermarkter und vielleicht ist es dann doch spannend, mal die andere Seite zu sehen. Also das, was man vorher, also ich will nicht sagen verkauft hat, aber man war ja schon auf der Angebotsseite, sage ich mal. Man hat ja die Werbeplätze sozusagen so ein bisschen verwaltet. Hatte ich mich dann doch dafür interessiert, wie das auf der anderen Seite so aussieht und wie da die Werbeplätze sozusagen eingekauft werden. Und habe dann ja sowohl einen Standortwechsel gemacht als auch einen Arbeitgeberwechsel und bin dann ja in den Einkauf sozusagen gegangen auf Agenturseite. Das heißt im Prinzip das Unternehmen, was die Werbekunden betreut beim Einkauf der Werbeplätze oder vielmehr der Abwicklung der Kampagnen. Hatte da auch ein echt mega cooles Team, was mir viel beigebracht hat, wo ich viel lernen konnte und vor allen Dingen auch viele verschiedene Einkaufsplattformen. Also gibt es verschiedene Technologien, die sozusagen diese Dinge anbieten und wo das eine vielleicht besser ist als das andere, wo Optimierungsprozesse sozusagen vereinfacht werden, wo es eigentlich immer darum geht, wie kriege ich es eigentlich hin, die Kampagne noch besser zu performen, vielleicht noch besser die Nutzer anzusprechen, die relevant sind für meine Werbekunden. Genau, jetzt muss ich mal ganz kurz einmal durchatmen.
Also, wenn du das von ganz Anfang erzählst, dann ist das ein Marathon an Reden. Du hättest jetzt noch früher anfangen können, so, ja, und dann bin ich geboren.
Damals,
und
also, als meine Eltern darüber nachgedacht haben, dass das vielleicht einfach da jemanden in die Welt zu setzen.
Aber kurze Nachfrage dazu vielleicht. Du hast ja gesagt, Mediengestalter-Ausbildung. War das denn IHK eine Mediengestalter-Ausbildung oder war das einfach eine Ausbildung, die sich irgendwie Mediengestaltung genannt hat, weil das ist ja sehr voneinander entfernt eigentlich das Thema, oder?
Ja, das war tatsächlich eine ganz normale, handelsübliche, sage ich mal, Mediengestalter-Ausbildung digital und Print mit Fachrichtung Gestaltung und Technik, wie hieß das damals.
Ach so, okay. Und dann geht man auch in solche Richtungen oder war das einfach deiner Firma geschuldet?
Also ich habe wirklich jede kreative Aufgabe, die es da wirklich gab, also alles, was man mit Photoshop, InDesign,
Weihnachtskarte, Design und so.
Ja. Genau, habe ich wirklich alle Tätigkeiten genommen. Deswegen, es war halt schon berechtigt, dass es da einen Mediengestalter gibt irgendwie. Aber es gab halt einfach, oder es gibt heute, glaube ich, nicht den Beruf Campaign Manager, also als Ausbildungsberuf. Deswegen war es sozusagen so eine Art Mittelding. Also es kam ja so ein bisschen aus dem kreativen Bereich. Bin froh, dass ich da nicht reingekommen bin, weil ich bin eigentlich gar nicht kreativ genug. Das heißt, ich kann schon so ein bisschen umsetzen und so. Aber also ich kriege es, glaube ich, nicht hin, davon das Rad neu zu erfinden und da verrückte Websites und Logos und so zu bauen. Da würde ich gar nicht hinkriegen. Deswegen war das cool, dass das eigentlich, also nach wenigen Wochen habe ich irgendwie gemerkt, ach cool, du machst jetzt eine Mediengestalter-Ausbildung, aber ist eigentlich gar keine Mediengestalter-Ausbildung, aber ist gut so. Also ist perfekt. So genauso ist es halt richtig. Deswegen, da einfach mal machen manchmal und gucken, was passiert. Ja. Und irgendwie wird man dann doch, ist man dann doch froh, so wie es passiert ist. Ja.
Okay, und dann, jetzt müssen wir noch die Kurve kriegen. Wie bist du dann von deinem Job im Bereich Einkauf zur Selbstständigkeit gekommen? Oder kommt noch eine Zwischenstation?
Ja, es kommt noch so eine kleine Zwischenstation. Vielleicht sind es sogar zwei. Also im Prinzip habe ich während des Jobs so ein bisschen gemerkt, also ich hatte irgendwie immer Bock auf eigene Projekte und habe dann da relativ früh schon angefangen, ich meine, ich hatte dann auch mein berufsbegleitendes Studium, das habe ich noch so ein Stück weit nach Berlin genommen, also das war, dort war die sozusagen die Agentur ansässig, das habe ich dann noch so ein bisschen, da war halt schwierig, weil die hatten halt keinen Standort in Berlin so richtig, das heißt, war relativ viel unterwegs, aber habe trotzdem gemerkt, ja, also eigene Projekte, schon ganz cool. Habe dann so ein bisschen meine Arbeitszeit auch reduziert. Dann irgendwie nur noch 4 Tage gearbeitet. Und mir ging es eigentlich so allgemein darum, auch weil ich es im Studium immer so ein bisschen mitbekommen habe, es gibt ja nicht nur Programmatik, es gibt auch andere Online-Marketing-Kanäle, die spannend sind. Und da habe ich dann gedacht, okay, dir fehlt da Wissen. Ne? Du musst mindestens ein Basiswissen in jedem Kanal haben eigentlich für dich, um irgendwie dann beruflich auch irgendwie erfolgreich zu sein. Und das habe ich mir so als Motivation genommen, habe dann gedacht, okay, du kannst jetzt von den ganzen Gurus die Bücher lesen und dann hast du es in der Theorie, weißt du, wie es funktioniert. Aber wenn du es selbst nicht machst, dann kommst du auch nicht weiter. Und dann habe ich halt gedacht, okay, brauchst jetzt ein eigenes Projekt und habe dann einen Online-Shop gegründet im Bereich Amateurfußball, also eigentlich schon relativ nischig, sage ich mal. Und aber immer mit dem Wunsch, irgendwie, okay, das ist jetzt nicht monetär getrieben, weil die Margen im T-Shirt-Bereich bei den kleinen Stückzahlen, also da wird man nicht reich von. Deswegen habe ich dann gedacht, okay, du nimmst das jetzt als, als Lernvehikel, sage ich mal, als Hobby und habe da zu der Zeit auch parallel einfach auch Programmatic Advertising Projekte immer mal wieder zwischendurch halt umgesetzt, irgendwie halt auch dann parallel zum Job, immer wieder mit Publishern gearbeitet, mal habe irgendwie so Kurse in dem Bereich oder Schulungen in dem Bereich angeboten. Und so hat sich das immer weiterentwickelt irgendwie. Und dann kam irgendwie ein Cut, dass ich gemeinsam mit meiner Freundin zusammen für ein halbes Jahr ins Ausland gegangen bin, das war jetzt in dem Fall Kopenhagen, und habe dann gemerkt, okay, ich muss so entscheiden, jetzt kündigst du halt deinen Job, und was machst du jetzt? Suchst du jetzt einen Job für ein halbes Jahr, also damals war es halt, sollte es ein halbes Jahr sein, ist ja ein bisschen schwierig, kannst du natürlich irgendwo einen Job holen und dann nach einem halben Jahr wieder abhauen, das ist jetzt nicht so mein Stil, deswegen habe ich gedacht, okay, jetzt warum machst du jetzt nicht einfach das Freelancer-Ding mal, was du eh angefangen hast, so ein bisschen parallel und guckst einfach, dass deine Projekte vorankommen und guckst, was passiert. So, und das war ich halt in einer sehr komfortablen Situation, irgendwie relativ ortsunabhängig. Das heißt, war halt nicht irgendwie gebunden und dann gedacht, okay, dann nutzt das halbe Jahr jetzt einfach mal als Startphase und guckst, was passiert. Genau.
Okay, so, und war das einfach. Also das Ausland quasi dann der letzte ausschlaggebende Punkt, dass du gesagt hast, die praktischen Umstände sind schon so, dass ich einfach, jetzt passt es zeitlich auch gerade und jetzt probiere ich es einfach.
Genau so war es eigentlich. Also das kam, eigentlich war es, musste ich so machen, weil es war klar, also eine andere bessere Gelegenheit hätte ich, glaube ich, nicht gehabt zum Starten und hab mich dann wirklich auch dafür entschieden, das einfach mal auszuprobieren und zu testen, was da so geht und ob mir das wirklich auch Spaß macht auf lange Zeit.
Ja, warum Kopenhagen? Wenn man jetzt von jüngeren Leuten hört, die ins Ausland gehen, ist es ja meistens eher Bali oder was auch immer, eine Zeit lang. Wie kam das?
Ja, wir hatten schon mal das Ding, wir waren zu zweit und es war im Prinzip beruflich bedingt auf Seite meiner Freundin, dass sie sozusagen ein Secondment da machen konnte und sozusagen Arbeitgeber, nicht ein Arbeitgeber, sondern Standortwechsel machen konnte für ein anderes Projekt. Und es hat dann so gut gepasst, weil wir haben immer gedacht, Ausland wäre schon mal cool, mal zusammen zu machen und dann Faust aufs Auge gepasst und dann haben wir das einfach mal ausprobiert.
Cool.
Schöne Stadt übrigens, also falls da jemand noch nicht war.
Ja, glaube ich. Das Klima ist halt, das ist ja, also ich wohne ja jetzt auch im Norden, deswegen ist es ja sehr ähnliches Klima da. Ich glaube, wenn ich ins Ausland gehen würde, dann irgendwo, wo halt eine andere Klimazone ist.
Wir hatten halt das Glück, wir waren irgendwie zum Beginn des Sommers eigentlich so ein bisschen. Also wir haben noch so ein bisschen vom Winter mitbekommen, aber eigentlich sind wir so Richtung Frühling eigentlich hin. Und du merkst richtig, das Leben erwacht irgendwie. Ne? Also ich meine, klar, es ist halt die ganze Zeit kalt im Winter. Das kennst du ja ähnlich im Norden.
Ja.
Aber wenn der Sommer ausbricht, dann ist das echt, also ist die Stadt noch besser und noch liebenswerter, als sie es vielleicht so schon ist. Also.
Mhm. Okay. Ihr habt es gehört. Probiert mal Kopenhagen. Jetzt ist die Frage, du bist gestartet als Freelancer. Wie hast du das mit den ersten Kunden gemacht? Hast du welche mitnehmen können von deinem bestehenden Job? Konntest du vielleicht sogar für die freelancen? Oder wie hast du das bist du das angegangen?
Also von der Seite war das schon ein ziemlicher Cut. Also da habe ich irgendwie nicht keine wirklichen Kunden mitnehmen können, was ich halt hatte durch meine berufsbegleitende Tätigkeit immer mal wieder, hatte man halt schon Kontakte zu verschiedenen Kunden, wo dann auch heute teilweise Zusammenarbeiten draus entstanden sind. Aber so richtig Kundenakquise irgendwie zum Start habe ich eigentlich wenig gemacht, sondern es war eigentlich eher so aus Bekanntenkreis, aus dem Netzwerk, wir suchen gerade jemanden, wir brauchen so ein bisschen Unterstützung oder hast du nicht da mal eine Idee, wie können wir das vielleicht besser machen? Und im Laufe des halben Jahres habe ich mir eigentlich erst so überlegt, okay, warte mal, was macht dir gerade Spaß, was sind die Tätigkeiten, wo du auch vielleicht in Zukunft hin willst, und habe dann mir eigentlich erst einen Plan gemacht, so ein bisschen. Das ist nicht die richtige Variante vielleicht für alle, aber in dem speziellen Fall war das, glaube ich,
ja. Für dich hat es funktioniert.
Hat funktioniert, genau.
Okay, und das hat sich einfach dadurch, dass du immer jemanden kanntest, der gerade gesucht hat, so ergeben, dass du wirklich das erste halbe Jahr gut gebucht warst?
Naja, so es ist ja manchmal auch so, man muss halt schon viel sprechen mit Leuten, damit man überhaupt mal Wind davon bekommt, dass vielleicht gerade irgendwo jemand gesucht wird, weil es ist ja auch oft so, dass irgendwie so ein Stellenangebot nicht immer, also klar, ein Stellenangebot ist immer ein Indiz dafür, dass vielleicht eine Person oder ein Unternehmen gerade jemanden sucht, aber es gibt ja auch viele Aufgabengebiete, wo man irgendwie denkt, okay, ja, da will ich keinen Verein stellen, ne? Das ist so umfangreich, da jemanden wirklich draufzusetzen aufs Thema, aber ich brauche trotzdem gerade Unterstützung in einem Teilbereich. So, und das ist halt genau, glaube ich, unsere ja, Chance auch als Freelancer, da halt reinzuspringen und halt mit unserer Expertise halt irgendwie, ja, ich will nicht sagen zu glänzen, aber da wirklich zu unterstützen. Vielleicht auch mal interimsweise, wenn gerade mal Not am Mann ist oder so.
Ja. Und dann hat sich das aber inzwischen zu einem System entwickelt, oder bist du immer noch so, dass du das eher so nebenbei akquirierst und da nicht, also vielleicht ist es ja bei dir, ich kenne die Branche überhaupt nicht, aber vielleicht ist es ja bei dir einfach auch so, dass da absoluter Fachkräftemangel herrscht und deswegen so aktive Akquisemaßnahmen gar nicht so sehr notwendig sind, weil die dir eh alle hinterherrennen, wenn du, so jetzt mal bildlich gesprochen, weißt du, ist es so?
Nee, also ich würde es jetzt nicht vergleichen irgendwie mit so einem ja, SAP-Entwickler oder generell ja. IT-Freelancer oder so, das ist schon ein deutlich anderes. Ist ja, ist irgendwie so ein People-Business, ne? Also du musst halt schon, also ich merke halt schon, es macht Sinn, sich mit verschiedenen, also mit vielen Leuten zu vernetzen, halt einfach auch darüber zu sprechen, was man macht und wo man vielleicht einen Anknüpfungspunkt hat in der Zusammenarbeit. Aber ich habe jetzt nicht so einen langen Sales-Funnel, wo ich irgendwie anfange, die Leute kalt anzurufen und danach mache ich irgendwie LinkedIn-Werbung und wenn die dann einmal auf meiner Seite waren, dann spiele ich ein Video aus und sowas. Es gibt ja auch viele, die machen das sehr systemisch. Also ich bekomme es ja auch in den sozialen Netzwerken oft mit, die mir dann, keine Ahnung, Online-Kurse verkaufen oder sonst was. Das macht in dem Bereich einfach keinen Sinn, weil es halt einfach erstmal so nischig ist und weil die Anforderungen der verschiedenen Kunden auch sehr individuell sein können. Also es ist nichts von, also selten was von der Stange, sage ich mal.
Das heißt, bei dir läuft viel übers Netzwerk?
Ja, doch, definitiv.
Und würdest du sagen, dass du ein gutes Netzwerk einfach schon hattest oder hast du dich aktiv darum gekümmert, als du dich selbstständig gemacht hast?
Also ich glaube, Netzwerk ist nie gut genug. Das stimmt. Das irgendwie immer. Ich glaube, ich habe vielleicht früh genug angefangen, das mir so ein bisschen aufzubauen, aber auch nicht gut genug. Also ich habe auch gemerkt, irgendwie, klar, während der Ausbildung macht man das vielleicht weniger. Nachher, wenn es ja in die erste Festanstellung geht, gibt man so ein bisschen mehr Gas. Aber ich bin jetzt auch nicht die Person, irgendwie, die denkt, okay, aber jetzt muss ich noch eine 10-Kontaktanfrage raushauen und jetzt brauche ich da noch einen Kontakt oder so. Sondern ich glaube, man muss einfach schauen, dass das irgendwie passt. Also, dass man halt so wirkt, wie man eigentlich ist und sich da nicht verstellt und da irgendwie versucht, ja, auf die 999 Kontaktanfragen oder Kontakte bei Xing zu kommen, sondern dass man das einfach sukzessiv mit den Leuten aufbaut, mit denen man zusammenarbeiten kann, wo man auch vielleicht einfach denkt, das könnte Sinn machen, sich mit denen zu vernetzen. Ob das jetzt ein Freelancer ist, der das Gleiche macht wie einer, oder vielleicht jemand total branchenfremd ist und man findet es einfach spannend zu wissen, was die Person macht. Das kann ja auch sein. Das muss ja nicht immer irgendwie so monetär getrieben sein, dass man sagt, muss jetzt jemand sein, der bei mir bucht zum Beispiel. Sondern genau, es kann in die verschiedensten Bereiche einfach reingehen, glaube ich.
Ja, ich meine, ich kann heute auch einfach loslegen und bei Xing irgendwelche Listen und so durch adden und dann habe ich auch 1000 Kontakte dort und ein vermeintlich großes Netzwerk, aber es hat halt niemanden Bezug zu mir und dementsprechend bin ich da einfach nur ein Name in irgendeiner Liste oder so. Also das bringt dir ja nichts. Du brauchst ja zu jeder Person, die du so wirklich zum aktiven Netzwerk zählst, schon irgendeinen Bezug, wo man sagt, da gab es Berührungspunkte, da weiß man voneinander, dass diese Person unter dieser Tätigkeit unterwegs ist und so. Deswegen ist halt Netzwerk schon immer noch mal, es fehlt immer noch mal so eine emotionale Komponente bei so einem einfachen Online-Kontakt. Ne? Da muss man schon, glaube ich, irgendwie nachhaken oder irgendeine Verbindung herstellen.
Ja, auf jeden Fall, gebe ich dir total recht. Und ich finde auch dieses Qualitative halt wichtig. Also ich habe irgendwie schon so ein bisschen das Gefühl gehabt, ich meine, vielleicht geht es dir ähnlich, bei LinkedIn in der Anfangszeit irgendwie so, wo ich es irgendwie ein bisschen mehr genutzt habe, war es irgendwie oft irgendwie Anfragen aus den verschiedensten Ecken, die irgendwie, also die dann irgendwie Sales-Personen im Bereich, keine Ahnung, Industrie gesucht haben, wo ich irgendwie dachte, ja, hä, was, also hast du da mein Profil gesehen? Also macht immer was ganz anderes. Also klar, wir können uns gerne vernetzen und quatschen, aber irgendwie, also ich hatte das Gefühl, dass da irgendwie relativ großer Schwung von, ja, so ein bisschen Bot-Kontaktanfragen kam. Also so, irgendwie so schlecht programmierte Bots, die dann irgendwie alle einen automatisiert adden und gucken, was passiert, so ein bisschen. Also ich glaube, man ist da gut beraten, da eher so auf, ja, auf die Leute wirklich manuell zuzugehen, die man wirklich auch kennenlernen möchte. Und ja, jetzt sind wir schon total ins Thema Vernetzen und so reingerutscht.
Ja, das passiert hier immer. Also du bist ja selbst Hörer, du weißt es ja. Finde ich aber auch nicht schlecht. Skandal. Also wenn wir ein bisschen abschweifen, ist nicht verkehrt. Wir haben, ich meine, es ist ja auch ein wichtiges Thema, so dieses ganze Netzwerken, viel drüber gesprochen, ewig drüber debattiert. Ich glaube, alle sind sich einig, dass es wichtig ist. Aber dieses Thema greifbarer zu machen, ist halt die Sache, die wir hier noch leisten können als Podcast zum Beispiel. Ne? Dass man zeigt, unter welchen verschiedenen Aspekten so ein Netzwerk sich bildet und was eben auch kein Netzwerk ist. Und das ist zum Beispiel 1000 Kontakte bei Facebook zu haben. Es gibt ja auch so Spezies, die da halt einfach alle Leute adden in irgendwelchen Gruppen. Ich meine, es ist schön, wenn ihr dadurch eine organische Reichweite für eure Posts erzeugt, aber die haben halt oft gar keinen Bezug zu euch. Der kann sich, wenn ihr Glück habt, dann aufbauen, aber viel nachhaltiger wäre es doch eigentlich, die Zeit zu investieren und statt 100 komplett bedeutungslosen Kontakten, wenn du so willst, lieber 10 Kontakte zu machen, mit denen man sich unterhalten hat und die wirklich einen Bezug zu einem als Person haben, wo man dann auch sagt, gut, man empfiehlt sich gegenseitig, man hat den anderen im Hinterkopf und so weiter. Das würde ich zumindest aus meiner naiven Sicht sagen, die bessere Variante, aber da hat halt jeder seine eigene Strategie.
Ja, definitiv. Also auch sowas, das kannst du ja genau vergleichen mit irgendwie Reichweitenaufbau auf einem Kanal, irgendwie auf Instagram. Da halt so einen Bot loszuschicken und alle Bilder zu liken und keine Ahnung was, und Leuten zu folgen, damit die Leuten einem zurückfolgen und so Scherze aus den verschiedensten Bereichen, die irgendwie überhaupt nicht vielleicht zum Content passen, den man irgendwie gerade anbietet, ja, halte ich auch für bedenklich. Also ich bin da, glaube ich, sehr, ich weiß nicht, ob es altmodisch ist, aber so ein bisschen ja, substanzieller eingestellt, dass man lieber wenig Leute und die richtig, als jetzt irgendwie Gott um die Welt da irgendwie draufkriegt.
Ja, immer die Frage, wen man erreichen möchte. Ich glaube, die wirklich interessanten Kontakte erreichst du nicht mit sowas. Das wäre, glaube ich, du erreichst vielleicht eine Masse, die dann aber überhaupt nicht richtig engaged oder was auch immer. Aber damit wir jetzt nicht zu sehr abschweifen, vielleicht nochmal die Frage, gab es bei dir mal in den 1,5 Jahren, die du jetzt als Freelancer unterwegs bist, sowas wie eine Auftragsflaute oder bist du bisher ganz gut drumherum gekommen?
Also bislang nicht wirklich, aber ich meine, es sind auch erst 1,5 Jahre. Ne? Also, ja, dass sowas immer mal passieren kann, das sollte man, glaube ich, darauf eingestellt sein und entsprechend Rücklagen zu bilden. Also Klopf auf Holz, bisher noch nicht, aber wird sicherlich irgendwann mal passieren und dann ist das total normal, glaube ich. Man weiß ja nicht, was irgendwie noch für Auswirkungen sozusagen auf einen zukommen oder was Veränderungen einen dann treffen. Deswegen, ja, da bin ich ganz glücklich, dass das bisher noch nicht passiert ist, aber will auch nicht zu viel drüber reden, weil wenn man zu viel drüber redet, nachher passiert es wirklich.
Jinx ist dann, ja. Hast du denn, wenn du jetzt mit deinen Kunden so arbeitest, wie ist das in deinem Bereich? Hast du viele einzelne Kunden? Hast du eher einen Kunden über mehrere Monate? Wie ist das?
Also es ist in der Regel schon, hat sich so ein bisschen abgezeichnet, dass es eher langfristige Betreuungen dann sind, also Zusammenarbeit. Ist dann eher so über längeren Zeitraum. Und klar, das ist schon immer wieder, dann haut man irgendwie mal so ein Audit raus für einzelne Kunden, wo er gerade mal eine Zweitmeinung gefragt ist oder sowas. Oder ist mal einmal bei einem Unternehmen für eine Schulung in dem Bereich zum Beispiel. Das kommt auch mal vor. Deswegen mag ich es, glaube ich, auch so, weil es so vielseitig ist. Also es kann mal so sein. Genau ist irgendwie der Tagesablauf ist auch eigentlich nie gleich. Also ich habe schon so ein paar Sachen, so also Mechanismen, die irgendwie täglich auf einen zukommen, also dass man sich die Zahlen anguckt, schaut irgendwie, sich überlegt, was ist der Tag, steht den Tag über so an. So Sachen machen wir natürlich schon. Aber ja, also sehr, sehr vielseitig in der Zusammenarbeit auch dann mit den Kunden.
Gibt es was du gemacht hast, also während du selbstständig geworden bist oder jetzt in den 1,5 Jahren, in den letzten, was du rückwirkend bereust und was du heute anders machen würdest mit dem Wissen, was du jetzt hast?
Boah, bestimmt tausende Sachen.
Also irgendwas, was vielleicht spontan so in besonders hervorsticht?
Also ich bin mit Sicherheit mal total schlecht in eine Preisverhandlung reingegangen und war viel zu schlecht vorbereitet. Das hatte ich in der Anfangszeit auf jeden Fall. Also da würde ich lügen, wenn das nicht so ist. Und das muss auch, glaube ich, mal jeder gemacht haben, um man so ein bisschen ja, so einen drüber zu bekommen und damit man merkt, okay, jetzt beschäftige dich einfach mal damit. Was bist du eigentlich wert? Was ist deine Dienstleistung wert? Was willst du anbieten? Diese ganzen eigentlich grundlegenden Fragen, die man einfach für sich klären muss, damit man in solchen Gesprächen auch einfach ja, zum einen selbstbewusst, aber auch einfach so ein bisschen durchdachter einfach rangehen kann. Also das ist, glaube ich, so ein Ding. Und ja, ich habe auch in der Vergangenheit mal Projekte angenommen, jetzt vor allen Dingen jetzt zur Anfangszeit im Bereich Webdesign, die ich vielleicht heute nicht mehr so annehmen würde, die dann...
Aber was ganz anderes dann ja eigentlich, ja, zu dem, was du sonst machst, ne?
Genau, das war jetzt in dem Fall auch eher so ein Side-Projekt durch Kontakte, wo man einfach gesagt, ja, ich helfe dir, ne?
Ah ja, kennst du nicht den und so, ja.
Genau, also das habe ich auch wirklich gerne gemacht, so ist nicht, aber man merkt natürlich schon, du hast halt nur eine beschränkte Arbeitszeit und die solltest du halt irgendwie so effizient wie möglich nutzen. Deswegen, das sind so Projekte, auf die ich mir jetzt die nächsten Monate wahrscheinlich nicht mehr stürzen würde. Aber wenn es dann durch ist, dann freut man sich trotzdem, dass man es gemacht hat. Klar.
Okay, dann hast du eigentlich jetzt schon eine gute Überleitung zu unserem zweiten Thema gegeben. Ich glaube, was wir mal festhalten können, ist, ein uninformierter Freelancer wird am Anfang sehr gerne und oft ausgenutzt. Also außer man hat total Glück und gerät an einen Auftraggeber, der das nicht schamlos ausnutzt. Aber leider gibt es sehr viele Kunden, die merken sehr schnell, wenn ihr keinen Plan habt von Bepreisung, von warum ist ein Freelancer teurer als ein Angestellter und so weiter. Und wenn die das merken, dann werden die auf jeden Fall probieren, euch diesbezüglich, ja, übers Ohr hauen ist ein fieser Begriff, aber auf jeden Fall im Preis so zu drücken, dass es für euch eine Minusaktion wird. Und ihr merkt es vielleicht nicht mal, weil ihr einfach nur die Summe seht, die da am Ende auf eurem Konto landet, aber nicht versteht, was das eigentlich netto bedeutet, wenn es. Und deswegen ist so finanzielle Bildung sicherlich auch etwas, was wichtig ist. Aber wir wollen ja jetzt so ein bisschen darüber sprechen, wie solche Verhandlungen mit Auftraggebern aussehen können und was eigentlich so auch Pro- und Kontra-Argumente sind, die man einem Auftraggeber nennen kann, wenn es um die Zusammenarbeit mit Freelancern geht. Vielleicht öffnest du einfach mal dieses Thema so ein bisschen und sagst mal, gibst mal so eine kleine Einleitung, was du dir diesbezüglich schon angeguckt hast.
Gerne. Also vielleicht noch ganz kurz als Nachtrag. Also ausgenutzt ist immer so ein, finde ich auch ein fieses Wort, also hast du ja gerade schon gesagt. Deswegen, also ich kenne es in meinem Bereich ehrlich gesagt nicht so, aber wenn man sich mal so ein bisschen umguckt auf verschiedenen Plattformen, irgendwie Fiverr und so und
auch. Ja, da, das ist sowieso.
Was da für Stundenlöhne, also es gibt auch deutsche Plattformen, wo irgendwie dann jemand gesucht wird für einen Stundenlohn, wo du denkst, ja, okay, also gibt es da noch ein Netto? Also hast du gar keinen Bock auf Renten, auf deine Rentenversicherung und Co. Oder was hast du für Kosten? So, klar, gibt es wahrscheinlich Ausnahmen, wenn du irgendwie Aussteiger bist und irgendwie auf Bali wohnst, hast du wahrscheinlich weniger Kosten, aber genau, so ein Stück weit muss man halt irgendwie dann auch realistisch bleiben. Aber wenn man mit seriösen Kunden irgendwie zusammenarbeitet, glaube ich, ist das klar, dass da halt einfach ein Basisbetrag irgendwie da sein muss, damit man auch irgendwie ja, mindestens kostendeckend, in der Regel sollte man auch irgendwie sich ein Gehalt auszahlen können, dann sozusagen auch so arbeitet. Genau, also vielleicht so ein bisschen als Über- oder als Einleitung zu dem Thema. Also ich habe es zum Beispiel bei mir jetzt so, das Thema ist, also es ist ja Mediageschäft im Prinzip, es geht darum, Leute wollen Werbung bei anderen buchen, so ein bisschen einfach gesagt. Das Thema ist sehr reaktiv, weil Agenturen halt in dem Bereich in der Regel so in Pitches gehen und halt um Kunden pitchen. Das heißt, es ist halt, kann passieren, dass ein Großkunde gewonnen wird und dann ist halt einfach Arbeit da. Kann auch sein, dass es halt nicht passiert. Also klar, man geht immer in so einen Pitch rein als Agentur, dass man sozusagen hofft, dass es wirklich auch passiert und dass man den Job dann bekommt, aber halt eine 100% Garantie gibt es halt selten. Und da ist es halt so, dass es mal passieren kann, dass Agenturen dann auch plötzlich gerade jemanden brauchen. Und der Arbeitsmarkt das vielleicht dann gerade nicht so hergibt, wie es vielleicht sein sollte. Dazu kommt, dass vor allen Dingen der Bereich AdTech oder ich sag mal Programmatik-Bereich halt einfach ja schon Arbeitnehmermarkt ist. Das heißt, da werden eigentlich auch in den letzten Jahren halt viel Fachkräfte gesucht und das ist halt ein großer Bedarf. Da gibt es sicher noch andere Bereiche, wo das ähnlich ist. Und ja, dann brauchen halt Unternehmen nur mal Unterstützung und brauchen halt Hilfe bei diesen Themen. Und da ist es, glaube ich, immer eine Chance, auch generell jetzt in anderen Bereichen. Wenn ich merke, es ist ein Thema, wo ich mich gut mit auskenne, wo ich gerne dran arbeite, wo ich natürlich auch viel Erfahrung drin gesammelt habe, dass ich dann sage, okay, ist ein Indiz dafür, wenn es zum Beispiel viele Stellenangebote gibt, wenn ich merke, es gibt in der Branche vielleicht auch Artikel darüber zu dem Thema, es wird Leute, die schon länger in der Branche sind, sprechen darüber, dass es auch wirklich so ist. Das sind alles so Indizien dafür, dass man sagt, okay, es ist ein Bedarf da. Dann kann ich mich halt als Freelancer noch mehr darauf vorbereiten, also dass du als Freelancer sicher gehen kannst, dass in dem Bereich auch wirklich Unternehmen sind, die halt gerade Unterstützung brauchen und sozusagen gerade auch einen Mangel an Mitarbeitern haben, sozusagen.
Okay. Das heißt, die Tatsache, dass eben Fachkräftemangel besteht, ist ja nicht bei allen Branchen so. Lass uns vielleicht so ein bisschen so allgemeiner sprechen für alle Freelancer, weil es gibt ja schon Branchen, da ist, also klar, das ist natürlich in so einem Markt dann auch nochmal ein Argument zu sagen, ey, du bekommst nur schwierig Personal, was fest angestellt für dich arbeitet, dann ist Freelancing einfach die sicherere Option, dass du auch entsprechend Ressourcen hast, wenn dein Auftrag kommt. Das ist für diese Branche auf jeden Fall ein Argument, was die sich nochmal so ein bisschen merken können. Bei Branchen, die das nicht haben, gibt es aber ja ganz viele andere Sachen, die man einfach auch als Argumente anführen kann, wenn man in so eine Preisverhandlung geht und der Kunde halt sagt, wieso sollte ich jetzt einen Freelancer beauftragen, der mich 70, 80, 90 Euro die Stunde kostet. Was hast du dir da noch notiert? Du hattest das ja so ein bisschen recherchiert, quasi das Thema.
Also man muss natürlich da auch sehr transparent im Bereich Freelancer darüber sprechen, dass es natürlich auch Kontraargumente gibt. Ne? Das heißt, nicht für jedes Unternehmen ist es sozusagen sinnvoll, da Freelancer einzusetzen. Und kann natürlich auch absolut Sinn machen, da mit Festangestellten zu arbeiten. Einfach auch, weil man dadurch natürlich die Möglichkeit hat, vielleicht so ein bisschen einfacher Festangestellte sozusagen zu binden und dieses Wissen vielleicht auch in-house zu haben. Gleichzeitig gibt es ja auch das Argument, also ich denke, dass das irgendwie in allen Branchen immer wieder so ein bisschen aufkommt, man ist zu teuer irgendwie, ne? Das finde ich eigentlich so ein bisschen, das lasse ich eigentlich nicht gelten, weil es gibt immer so ein bisschen, also man muss sich immer die Frage stellen, was kriege ich denn dafür eigentlich geboten und was ist so sozusagen das Angebot letztendlich von dem Freelancer auch. Und bei so einer Überlegung vielleicht auch, also ihr habt ja diesen schönen Stundensatzrechner, wo man sich das ganz gut ausrechnen kann, überlegt man sich ja auch, oder muss man sich als Freelancer überlegen, was hat denn eigentlich Unternehmen für weitere Kosten? Also wenn ich mir irgendwie vorstelle, gibt ein Jahresgehalt von X, da darf ich natürlich nicht drüber nachdenken, also muss ich drüber nachdenken, sorry, der Arbeitgeber hat natürlich auch noch Lohnnebenkosten, ne? Muss jetzt Sozialversicherungsbeiträge bezahlen, muss irgendwie, hat Kosten für die Weiterbildung, die Büromiete muss irgendwie entrichtet werden. Also es sind viele, viele Punkte, die auf einen zukommen. Gleiches ist zum Beispiel im Bereich Reisekosten. Also klar, ich kann mir mal überlegen, wie war es in der Anstellung, wie viel bin ich denn gereist und was sind das für Kosten, die eigentlich auf ein Unternehmen dann zukommen. Und also in der Branche ist es zum Beispiel so im Bereich Programmatik viel, dass mit Headhuntern gearbeitet wird. Also das ist die Personalbeschaffungsmaßnahmen, um überhaupt erstmal die Leute sozusagen von anderen Unternehmen oder von der Uni irgendwie zu kriegen, dass das oft schon sehr, sehr viel Geld kostet. Und genau, das ist, glaube ich, ganz, ganz clever, wenn man sich da vorher mal so ein bisschen Gedanken drüber macht und auch überlegt, wie teuer man eigentlich sozusagen in der Festanstellung wäre. Und da darf man natürlich viele Sachen nicht vergessen, wie zum Beispiel das Thema Arbeitsstunden. Also ich rechne zum Beispiel, das machen viele Freelancer, denke ich auch, auf produktive Arbeitsstunden ab. Das heißt, wenn ich mir meinen Kaffee holen gehe oder mal eben zum Bäcker, dann ist das keine Arbeitszeit. Und klar, das ist natürlich jetzt so ein bisschen auch das Ding, dass ich als Freelancer auch nicht produktiv arbeite 100%, wenn ich mal alle meine Kunden darüber nachdenke. Ne? Das heißt, ich würde mir ja niemals 100% an Kundenaufträge reinziehen, weil ich weiß, ich bin auch nur ein Mensch. Ich kann halt irgendwie vielleicht 70-80% meiner Arbeitszeit kann ich effizient arbeiten, das kann ich abbrechen. Alles andere ist irgendwie so zwischendurch. Ne?
Und genau, ja, so administrative Sachen und all diese Sachen. Ne?
Genau, das kommt auch noch dazu. Und so ist es ja auch beim Mitarbeiter. Der ist ja jetzt nicht 100% seiner Zeit produktiv. Und jetzt gerade haben wir das aktuelle Thema, das auch leider einige Leute krank sind irgendwie. Das ist natürlich auch Arbeitszeit, die ich sozusagen zumindest für eine gewisse Zeit ja als Arbeitgeber entrichten muss. Und genau, das kann man halt dann mal so neben seine produktiven Arbeitsstunden setzen, so seinen Tagessatz oder Stundensatz und dann mal überlegen, okay, wie weit bin ich denn eigentlich davon entfernt oder wie realistisch ist das Ganze, die ganze Kalkulation eigentlich gerade, die ich hier habe.
Ja, es ist halt oft auch so, dass Entscheider sich einen Stundensatz vom Angestellten nehmen und den dann in Relation zum Stundensatz des Freelancers setzen und sich dann halt überlegen, ja, das ist ja von der Differenz her viel zu, also weit auseinander. Und klar ist das, mag das erstmal so wirken, aber diese ganzen Dinge, die da eben noch draufkommen, beim Angestellten, das ist ja wirklich, was ist da alles drauf? Sozialversicherung, der hat Urlaubstage, der hat Krankentage, also der wird auch mal fehlen, der wird nicht 100% produktiv sein, was du gerade schon gesagt hast, ne? So viele Faktoren, die da noch mit reinspielen. Plus die Tatsache, dass da ja auch noch eine Kündigungsfrist mit irgendwie drin ist, das muss man, finde ich, auch noch berücksichtigen. Der ist nicht flexibel einsetzbar. Das heißt, wenn ich ihn brauche, dass er dann verfügbar ist und dann einfach danach wieder in die endlosen Weiten des Arbeitsmarktes quasi geworfen werden kann. Das ist ja nun mit einem Angestellten nicht möglich. Zum Glück muss
Ja,
man ja auch
stimmt.
sagen. Aber das ist halt einfach alles ein Vorteil, den ein Freelancer auf diesem, in diesem Vergleich bietet. Und dann muss man halt, wenn man das nur so in 1-zu-1-Relation setzt, ist es halt sehr kurz gedacht.
Ja, auf jeden Fall. Vor allen Dingen musst du auch drüber nachdenken. Also, was bringt denn wieder Freelancer als Unternehmen denn eigentlich dann? Ne? Also, er bringt ja extrem viel Expertise mit rein. Und
Ja.
ich meine, man kennt es selbst irgendwie so ein bisschen aus der Festanstellung. Ich will nicht sagen, man hat Scheuklappendenken, aber man hat arbeitet schon in einem Unternehmen und hat immer öfter mal ähnliche Themengebiete. Wenn du natürlich als Freelancer arbeitest, hast du ja eine ganz andere Expertise. Du hast dein Kopf sozusagen in verschiedenen Themen drin, kannst vielleicht auch verschiedene Sachen irgendwie transferieren und hast dann ganz anderes Wissen irgendwie, weil du einfach flexibler arbeiten kannst.
Ja, du hast auch eine ganz andere, ich will jetzt nicht pauschal sprechen, weil es gibt auch ganz viele Angestellte, die trotzdem so motiviert sind und das machen. Aber als Freelancer hast du einen sehr viel höheren Anspruch, dich weiterzubilden und Eigeninitiative zu zeigen als ein Angestellter, der sich manchmal auch dann auch ein bisschen in seiner Position dann ausruht, ne? Der hat dann seinen Alltag, der hat seine Position in dieser Firma und wird auch vielleicht nicht mehr sich so sehr darum bemühen, dass er jetzt jede Woche mit neuen Technologien um die Ecke kommt oder mit neuem Wissen und so weiter, während es für den Freelancer schon überlebenswichtig ist, dass er auf dem aktuellen Stand der Dinge ist in seinem Bereich und diesbezüglich auch nicht das Lernen einstellt.
Ja, definitiv. Du gehst ja auch eigentlich ja, schon ordentliches Risiko eigentlich ein. Ne? Also klar, du musst halt schauen, dass du sozusagen auf Höhe bleibst, sozusagen, also dass du dein Wissen sozusagen ausbaust, dich weiterbildest. Und gleichzeitig musst du irgendwie auch einplanen, dass du hier und da mal ad hoc reinspringen kannst, ne? Interimsweise, wenn es irgendwie mal Engpässe gibt. Und das ist ja auch für dich was, wo du Arbeitszeit vielleicht für verschiedene Kunden blockst, so die du vielleicht eigentlich ja, durch andere Sachen irgendwie ja, blockieren könntest. Deswegen, also ich glaube, wir sind schon dieses ganze Thema On Demand und ich bin da, wenn der Kunde schreit, das ist ein Risiko definitiv im Vergleich zu so einer Festanstellung, wo man sozusagen irgendwie so seine 40 Stunden abarbeitet. Du willst gar nicht schlecht reden, also definitiv kann man auch in der Festanstellung sein Wissen immens aufbauen und das natürlich auch genauso machen. Aber ich meine, dieses Risiko, was wir als Freelancer eingehen, das ist ja schon so ein bisschen immer eingepreist, finde ich.
Ja, man sollte vielleicht einfach mal, wenn man dieses Verständnis für, also das einfach nicht differenzieren kann zwischen Freelancer und Angestellter und als Unternehmer, der jetzt so eine Entscheidung treffen muss, Personalentscheidung treffen muss und kalkuliert, sollte sich einfach mal hinsetzen und rechnen. Wirklich mal alle Faktoren einbeziehen, die es dazu einzubeziehen gibt und mal wirklich einen Plan machen, was kostet mich ein Freelancer, den ich flexibel für Projekte einsetze, wenn wirklich Not am Mann ist. Was ist denn als Agentur, wenn ich nicht vollkommen ausgelastet bin und meine 10 Mitarbeiter oder mehr vielleicht nicht voll beschäftigen kann? Ich sehe das häufiger, dass Leute nicht voll ausgelastet sind und als Folge dessen eben zusätzlich zu der Zeit, die sie schon nicht produktiv arbeiten können, weil als Angestellter wirst du nicht die 40 Stunden die Woche durchziehen, auch wenn die Zeiterfassung sagt, 40 Stunden die Woche hast du gearbeitet. Es werden nicht 40 effektive Arbeitsstunden sein, die da am Ende auf der Uhr stehen. Das halte ich für utopisch und ich glaube, da macht man sich auch selber was vor als Arbeitgeber, wenn man glaubt, dass diese Stunden wirklich produktiv, effektive Dinge sind, die dann auch noch abrechenbar sind. Also man muss ja dann auch nochmal wieder weiterdenken und überlegen, hat das, was der Angestellte hier gerade getan hat, ein Charakter, dass ich das so weiterberechnen kann? Also ist diese Arbeitsstunde auch an den Kunden sozusagen so weiterberechenbar? Und dann wird man schnell feststellen, dass da auch viel administrative Sachen bei sind, die aber im Gegensatz zum Freelancer gar nicht, also die bezahlt er halt auch. Und beim Freelancer bezahlst du sowas halt nicht. Wenn ich als Freelancer mein Projektmanagement aufsetze, dann bezahlt das zumindest mein Kunde nicht. Oder wenn ich als Freelancer schaue, dass mein Arbeitsplatz vernünftig eingerichtet ist oder so, das bezahlt mein Kunde nicht. Der bezahlt es nur, wenn ich an seinem Projekt sitze. Und das ist halt was so ein Entscheider schnell vergisst, ne?
Ja, definitiv. Ja.
Ich glaube, was vielleicht nochmal ein guter Hinweis wäre, wenn ihr euch mit diesem Thema beschäftigt und einfach Argumente sucht, wenn ihr vielleicht gerade eine Preisverhandlung auch bevorstehen habt, schaut mal in die Shownotes. Ich verlinke euch mal die Folge Preise durchsetzen. Da habe ich ein bisschen darüber geredet, wie man in so eine Verhandlung gehen kann und einfach, was es für Argumente noch gibt. Aber erlebst du selber das häufiger, dass die Auftraggeber diesbezüglich verhandeln wollen und dann auch mit dem Finger so ein bisschen auf die Angestellten zeigen, oder ist das eher nicht Thema?
Nee, eigentlich eher weniger. Also ich bekomme es halt generell so im Freelancer-Kosmos halt viel mit, dass es halt in die Richtung geht und dass Freelancer immer so ein bisschen als günstige Arbeitskraft gesehen werden. Das ist halt irgendwas, was mir ja so ein bisschen auf den Senkel geht, weil ich meine, wenn ich einen Freelancer irgendwie einstelle, ich meine, dieses Wort Freelancer ist natürlich auch, man kann natürlich auch viele andere Bezeichnungen dafür irgendwie benutzen. Jemand, der sozusagen frei arbeitet, ist ja eine ähnliche Bezeichnung dafür. Dass da so ein bisschen, jetzt hole ich mir mal einen kostengünstigen Freelancer, dann macht das mal eben für mich so. Und dann, dass das wirklich eine Alternative sein kann für einen Festangestellten, den ich vielleicht gerade noch nicht auf 100% brauche, oder den vielleicht auch gerade gar nicht finde. Das ist halt irgendwie was für mich ein wichtiger Punkt ist, das einfach mal zu sehen. Weil der Arbeitsmarkt oder generell dieses ganze Thema Arbeit, das verändert sich ja in den letzten Jahren stetig. Also dieses ganze Thema Homeoffice, flexible Arbeitszeiten und so weiter, da kommt ja eigentlich heutzutage kein Unternehmen mehr rum. Das ist, glaube ich, was, wo einige Unternehmen vielleicht so ein bisschen Nachholbedarf haben, zum einen, andere schon sehr, sehr weit sind. Also es gibt ja auch Agenturen, die arbeiten 100% sozusagen remote. Da gibt es natürlich für alles Vor- und Nachteile, aber sich einfach mit diesen Themen auseinanderzusetzen, das finde ich halt sehr wichtig.
Ja, das ist einfach auch so ein bisschen, ich finde, da muss auch ein bisschen geschult werden auf Seiten der Entscheider und Auftraggeber. Ich habe dann immer Agenturen im Kopf, ne? Dass diese Menschen sich mehr damit befassen, was ein Freelancer eigentlich ist und was er eben nicht ist. Und nicht immer nur, und das passiert leider sehr oft, dass die Freelancer immer erst angeholt werden, wenn das Kind irgendwie in den Brunnen gefallen ist. Also es wird ein Projekt umgesetzt mit dem Inhouse-Team, dann wird irgendjemand krank, dann passiert irgendwas, dann geht's nicht, ist irgendwo Not am Mann, und dann wird zum Freelancer gegriffen, der das dann sozusagen retten soll. Und der darf dann möglichst auch nicht mehr kosten als der. Und das ist halt einfach, sorry, vollkommen falsch, weil dann wirst du damit eine Umgebung schon erzeugen, in der der Freelancer so ein bisschen der Notnagel ist, der dann halt ins Unternehmen kommen soll und so Feuerwehrmann spielen darf und alles, alle Brände, die irgendwie schon entstanden sind, dadurch, dass halt das Personal hier an dieser Stelle fehlte, löschen darf. Und du wirst dann auch noch, wenn du dann auch noch hingehst und sagst, ich möchte nicht den Stundensatz zahlen, den dieser Freelancer aufruft, weil unser ausgefallene Angestellte hat einen Stundensatz von X und der ist halt viel niedriger, dann wirst du halt nicht glücklich damit. Viel besser ist es doch, wenn du präventiv rangehst und sagst, okay, Projekt so und so, es kann sein, dass wir zu wenig Ressourcen haben, ich buche einen extra Freelancer dazu und der wird nur eingesetzt, wenn wirklich Not am Mann ist, wenn hier irgendwo für die Dinge, die einfach unser Inhouse-Team nicht schafft oder so. Aber nicht sozusagen erst reagieren, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist und dann buchen, weißt du?
Ja, du sprichst das total, also ein total spannendes Thema an, weil das ist ja eigentlich, wenn man so ganz einfach runterbricht, so ein bisschen der Unterschied zwischen Preis, das ist ja auch was ich jetzt letztens noch gehört habe, was ich sehr cool fand, eigentlich Unterschied zwischen Preis und Kosten. Also zum einen hast du den Preis für den Freelancer, den du bezahlen musst, der vielleicht für das eine oder andere Unternehmen so, wenn man es wirklich mal so ganz neutral betrachtet, einen Stundensatz vielleicht so ein bisschen hoch ist. Und auf der anderen Seite hast du die Kosten, die entstehen. Das heißt, welche Kosten hast du denn eigentlich, wenn du diesen Freelancer jetzt nicht nutzen würdest? Durch Personalaufwand, durch Schulung, durch die ganzen Themen, die so ein bisschen hinten dran, also das kann man so ein bisschen vergleichen mit so einem Fahrrad, kauft man sich jetzt ein super cooles neues Fahrrad oder will man sein altes immer wieder vielleicht so ein bisschen sehr extrem, aber der Alltag immer wieder irgendwie zum Fahrradladen um die Ecke bringen und immer wieder neu aufpumpen und Reifen wechseln und so weiter. Vielleicht kann man das auch einfach so machen, indem man sagt, okay, man holt sich so einen Freelancer ins Unternehmen rein für eine gewisse Zeit und hilft sozusagen, diese Prozesse mit aufzubauen, sodass man sozusagen den Freelancer dann vielleicht nachher gar nicht mehr braucht. Also solche Modelle gibt es natürlich auch.
Gefällt dir der Freelancer-Podcast? Dann lass uns doch eine Bewertung bei iTunes da. Gehe dazu einfach in die Apple Podcast-App, öffne den Freelancer-Podcast und schreibe dort eine Bewertung. Wir freuen uns auf dein Feedback.
Absolut. Also ich finde, das Freelancer-Dasein ist, du holst dir einen Experten, so im Prinzip, du hast einen Werkzeugkasten und holst dir aber für ein bestimmtes Anliegen, eine bestimmte Baustelle im Unternehmen, einfach das absolut passende Werkzeug, was du in deinem Kasten einfach nicht hast. Und statt für viel Geld quasi ein passendes Werkzeug anzuschaffen, was sich aber niemals amortisiert, weil du einfach dieses konkrete Problem nie wieder hast, weil du einfach dieses Werkzeug nie wieder brauchen wirst, holst du dir halt zum Beispiel für einmalige Arbeiten einen Mensch, der einfach hoch spezialisiert ist, entsprechend einen Stundensatz aufruft. Das hat aber auch tausend andere Gründe. Es ist einfach kurz gedacht zu sagen, mein Angestellter verdient 25 Euro in der Stunde und der Freelancer verdient 80. Und deswegen, der eine Betrag ist höher als der andere, deswegen werde ich am Ende teurer bei rumkommen. Und dabei alles auszublenden, was dabei rumkommen würde, mit Schulung, mit Einarbeitung und so weiter, wenn du das in-house tun würdest. Und ich glaube, das sollten wirklich Entscheider mal tun, bevor sie so eine Argumente in Richtung Freelancer schleudern. Und gerade ihr als Freelancer solltet euch sowas nicht einfach hinnehmen, sondern entsprechend mal durchrechnen, Stundensatz ausrechnen, selber mal gucken, was eigentlich in Summe bei rumkommen muss in der Stunde, damit ihr leben könnt, und das Ganze mal in Relation zu dem setzen, was ein Angestellter die Stunde verdienen muss, damit er leben kann, und mit allen Aspekten. Und dann werdet ihr ganz schnell sehen, dass sich das gar nicht allzu groß unterscheidet. Dazu kommt, dass ihr ein Freelancer ist auch manchmal ein bisschen ein Notdienst, wenn man so will, ne? Hatte ich eben schon gesagt, ist natürlich nicht ideal, aber wenn jemand so spontan in ein Projekt geholt wird, dann ist das auch einfach teurer, weil diese Person nicht wusste, dass sie jetzt mit einem Jahr Vorlauf vielleicht bei euch im Unternehmen sitzt und da ein Projekt retten muss oder so. Sowas ist halt teuer, und das kann man sich auch sparen, wenn man halt entsprechend vorplant, wenn es darum geht, Personal einzusetzen.
Ja, definitiv.
Interessant wäre jetzt noch, wenn wir einen Entscheider aus einer Agentur dabei hätten und mal so eine Talkrunde hätten, wo man einfach mal über Pro und Cons spricht für Freelancer und was, wo auch vielleicht beide Seiten Nachholbedarf haben und wo es einfach zu sinnvolleren ist. Ich meine, die Agenturen haben ja ihre Freelancer-Pools und vergeben daraus basierend dann auch schon Aufträge. Und das hat auch nicht jede Agentur. Seid halt vorsichtig mit Auftraggebern, die nie mit Freelancern vorher gearbeitet haben. Da werdet ihr ziemlich sicher auf eine Situation treffen, in der durch einfach Fehlinformationen eine Diskussion über Preise zustande kommt. Und wenn ihr da nicht gut informiert seid, dann kann es passieren, dass ihr plötzlich runtergehandelt werdet, gnadenlos. Und ja, ist dann unschön.
Genau. Also oft hört man auch, ja, also es gibt total super Beispiele, wo man wirklich sagt, ja, wir arbeiten in dem Bereich schon total lange mit Freelancern zusammen und haben nur gute Erfahrungen gemacht und cool, was wir jetzt auch in diesem neuen Bereich mit dir machen können und so. Die Fälle gibt es auch sehr oft, ne? Also das würde ich gar nicht sagen. Aber ich höre es auch so ein bisschen von Freelancer-Kollegen, dass dann irgendwie gesagt wird aus der HR-Abteilung oder Personalabteilung, mit Freelancern arbeiten wir nicht zusammen, das haben wir noch nie gemacht in dem Bereich. So ein bisschen Scheuklappen. Denken dann irgendwie. Dann ist vielleicht auch nicht die richtige Zusammenarbeit oder nicht der richtige Kunde, mit dem ihr vielleicht zusammenarbeiten solltet. Kann natürlich auch mal sein.
Ja, der Appell wäre an solche Institutionen einfach, nur weil ihr halt noch nie mit denen gearbeitet habt, heißt es ja nicht, dass es nicht effektiv und gut für euer Unternehmen wäre. Ne? Ich meine, gerade weil man noch nie mit Freelancern gearbeitet hat, sollte man das mal ausprobieren. Vielleicht an einem Projekt, an dem jetzt nicht allzu viel Zeitdruck hängt, weil wenn es dann in die Hose geht, weil einfach noch jemand, der damit noch nie gearbeitet hat, zu wenig Wissen hat, wie man die vernünftig einsetzt, dann kann es natürlich mal passieren, dass das in die Hose geht. Aber bei einem Projekt, wo es eben nicht allzu zeitkritisch ist, einfach mal ausprobieren, wie es eigentlich ist. so eine externe Person ins Unternehmen zu holen. Und ich finde, die Arbeit mit einem Freelancer ist nur so gut wie die Person, die sie kontrolliert und koordiniert. Kontrolliert ist so ein fieses Wort, aber koordiniert. Also wenn du jemanden hast, der Angestellte und Freelancer gut an einen Tisch bringen kann, und das würde ich aber auch teilweise in der Verantwortung des Freelancers sehen. Also ich finde, wir als Freelancer müssen eine extra Portion Neugier und Eigeninitiative mitbringen, dass wir uns selbstständig im Unternehmen etablieren und mit den Leuten reden, uns die richtigen Ansprechpartner suchen. Das, finde ich, gehört zu unserer Qualifikation, zu den Soft Skills irgendwie dazu. Aber auch, dass es eine Person gibt, einen Projektmanager, was auch immer, die Person sollte das gut koordinieren und Freelancer und Entscheider und andere Inhouse-Leute gut an einen Tisch bringen, dann ist das auch kein Problem. Und dann kann eigentlich so ein projektbasiertes Team sehr gut zusammenarbeiten.
Ja, auf jeden Fall. Also es ist, glaube ich, nie was, also gibt es vielleicht auch Fälle, aber eher selten, dass man sagt, okay, hier ist was, mach das mal fertig, sondern es geht in den meisten Fällen ja darum, sich zusammen an einen Tisch zu setzen und zu überlegen, okay, wir haben jetzt ein Problem, wie lösen wir das dann gemeinsam und wer kann welche Aufgaben sozusagen übernehmen. Das heißt, es ist oft auch sehr, sehr beratende Funktion, nicht immer nur, dass man sozusagen das operative Sachen vielleicht total schnell umsetzen muss und das gerade mal gefragt ist, sondern das auch wirklich gewünscht ist bei Unternehmen und das ist, glaube ich, total wichtig, dass da mitgedacht wird. Also, dass man überlegt, okay, warte mal, brauchst du mich vielleicht gerade überhaupt? Willst du gerade Geld für mich ausgeben? Vielleicht können wir die Probleme schneller lösen oder wie können wir dann dein Arbeiten eigentlich effizienter machen?
Ja, absolut. Ist so ein Thema, was man auch mal wirklich in größerer Runde besprechen könnte. Finde ich eigentlich ganz interessant, wenn man im Podcast mal mit 4 oder 5 Leuten vielleicht sogar spricht und da einfach verschiedene Parteien an einen Tisch bringt und mal gucken, was so auch aus diesen Sichten heraus die Argumente für und gegen Freelancer sind, weil davon kann ja unsere Branche, oder Branche kann man jetzt nicht sagen, aber unsere Arbeitsgemeinschaft als Freelancer sozusagen von profitieren, dass wir uns diesbezüglich besser anpassen und vielleicht auch Vorurteile nehmen und umgekehrt, dass die Entscheider und Personalabteilungsmenschen diesbezüglich einen geschärfteren Blick bekommen und vielleicht in Zukunft vermeiden, da Geld zu verpulvern, wenn sie Freelancer erst dann ranholen, wenn das Ganze schon viel zu spät ist und damit dann auch noch, also darauf basieren vielleicht auch viele negative Meinungen zu Freelancern, dass es Probleme gab mit Freelancern, weil die eben erst dann rangeholt werden, wenn das Projekt schon eine einzige Katastrophe ist. Ich meine, klar wirst du dann Negatives mit einem Freelancer assoziieren, wenn das Projekt sowieso schon völlige Katastrophe ist und der Freelancer nur noch da ist, um zu retten, was zu retten ist, weil es einfach nicht genug Personal gibt. Also vielleicht ist das auch nochmal so ein Punkt, den man, wenn jetzt jemand zuhört, vielleicht auch interessant, wenn jemand zuhört, der solche Entscheidungen trifft, Personalentscheidungen, vielleicht mal eine Mail schreiben oder so. Vielleicht kann man da mal ein Panel machen.
Also da kann man, glaube ich, echt lange darüber diskutieren und es gibt auch echt tausende Argumente für und dagegen. Es gibt ja auch in keinem Fall so die Pauschallösung. Also man kann nicht sagen, Freelancer an die Macht, die brauchen keine Festangestellten mehr. Genauso kann man nicht sagen, ohne Freelancer geht es nicht. Ich glaube, es ist echt wichtig, von Fall zu Fall irgendwie zu überlegen, was ist irgendwie das Ziel, was will ich erreichen, welches Problem habe ich vielleicht auch gerade und mit welchen Mitteln kann ich das sozusagen dann am Ende auch lösen. Und das können halt viele verschiedene Modelle sein am Ende dann.
So soll es jetzt auch nicht klingen, ne? So ideologisch.
Nee, habe ich auch nicht verstanden.
Wir Freelancer sind die Besten. Nee, ich meine jetzt auch von meiner Seite aus, dass es jetzt nicht so klingen soll, als wenn wir Freelancer jetzt hier so das Nonplusultra sind und warum gibt es überhaupt noch Angestellte und so nach dem Motto. Nee, also es ergänzt sich einfach gut und ich finde es aber immer schade, wenn halt so einseitig gedacht wird, dass es dann pauschal ausgeschlossen wird, mit Freelancern zu arbeiten oder so, was halt leider immer noch in manchen Firmen so die Denke ist.
Genau.
Okay, Simon, ich glaube, dann...
Nicht der heilige Gral.
Ja, genau. Das ist halt so, auch wenn es der Freelancer-Podcast ist, alles immer differenziert betrachten. Nichts ist 100% gut oder so. Es ist halt einfach, es gibt immer Pro und Contra. Ihr solltet halt nur Pro und Contra kennen, damit ihr gut argumentieren könnt, wenn es soweit ist, dass ihr das mal müsst. Und das wird mit Sicherheit passieren, wenn ihr mit Agenturen arbeiten wollt. Simon, ich würde sagen, bevor wir uns jetzt endlos in diesem Thema verlieren, stelle ich dir noch unsere Abschlussfrage, die zum Schluss immer an jeden Gast gestellt wird. Und zwar die Frage nach dem ultimativen Tipp für alle Freelancer, wenn du dein Wissen auf einen Tipp beschränken müsstest.
Ja, ich bin ja fleißiger Hörer eures Podcasts oder deines Podcasts. Deswegen würde ich sagen, einfach machen. Nee, Quatsch. Ich finde es sehr schwierig, dieser Frage. Ich kenne die Frage ja ehrlich gesagt auch. So ein bisschen aus der Vergangenheit. Also ich glaube, es sind sehr, sehr viele Punkte. Ich versuche es mal relativ kurz zu fassen.
Auf also, einen Punkt zu begrenzen?
Das ist
halt so, die Frage soll so ein bisschen darauf abzielen, dass man weil man hat immer viele Sachen im Kopf, aus sich wirklich diese eine Kernsache, die für einen am wichtigsten ist, daraus filtert.
Okay. Also ich würde als ein Wort, würde ich sagen, Vorbereitung, um das ein bisschen auszuführen, würde ich sagen, sich im Vorfeld zu überlegen, was kann ich anbieten, was will ich anbieten, was kann ich eigentlich? Ja. Und dann daraus auch zu schließen, okay, gibt es eigentlich Bedarf in dem Bereich gerade und wer hat Bedarf und wie erreiche ich eigentlich diese Unternehmen? Also habe ich die vielleicht im Bekanntenkreis, im Netzwerk schon, fange ich bei null an, das kann ja auch mal sein, und ohne Scheiß mit anderen Freelancern arbeiten oder vielmehr zusammenarbeiten oder vielmehr sich mit denen austauschen, weil was bei uns immer fehlt, finde ich, so ein bisschen, klar, man hat halt einen super Austausch mit Kunden, Agenturen, der ist total hilfreich, aber mit Leuten zu sprechen, die sowas Ähnliches machen wie man selbst, ob es jetzt im Bereich Buchhaltung ist, mal drüber zu sprechen oder ey, wie machst du automatisierst du denn deine Prozesse oder mit welchem CRM-Tool arbeitest du vielleicht oder arbeitest du mit Google Sheets oder eher klassisch mit Excel und wie arbeitest du da generell? Und, ne, das sind so Sachen, da glaube ich, das ist immer wichtig, mit anderen Freelancern, auch aus anderen Branchen vielleicht mal zu sprechen, die komplett andere Sachen machen, um einfach so ein bisschen ein breiteres Sichtfeld darauf zu haben, was es eigentlich noch so gibt. Und dann natürlich am Ende, das ist das, was oft auch im Podcast ja gesagt wird, was total richtig ist, einfach mal machen und ausprobieren.
Ja, das ist wirklich der häufigste Tipp, glaube ich. Machen und ist Netzwerken, richtig. Das sind auf jeden Fall, die es in die Top 2 geschafft haben.
Sehr gut, das ist auch das, was dran, also das würde ich auch unterstreichen auf jeden Fall.
Es ist halt natürlich sehr, wenn man jetzt hört, denkt man sich vielleicht, ja gut, abstrakt, ne? Weil dieses Machen und Netzwerken, ja klar, es ist abstrakt, aber ihr habt damit einen Impuls bekommen und könnt euch ja selbstständig informieren, wie mache ich, also wie komme ich eher ins Machen und vor allem beim Netzwerkpunkt, wie baue ich mir ein so dieses Netzwerk auf, also dafür gibt es, glaube ich, 10 oder 20 Podcast-Folgen alleine hier im Freelancer-Podcast. Ansonsten gibt es auch online diverse Ressourcen sicherlich, wo man sich über das Thema Netzwerken informieren kann. Da muss man halt ein bisschen Eigeninitiative ergreifen. Das ist auch eine wichtige Lektion, die man als Selbstständiger lernen muss. Man kann halt nicht alles vorgekaut bekommen. Man muss viel selbstständig erarbeiten.
Genau. Ist alles auch oft individuell. Und dann auch die.
Ja, genau. Man kann leider keine Pauschal. Sonst müsst ihr ein Coaching buchen, wenn ihr sowas wollt, dass jemand euch individuell auf eure Person Tipps gibt. Das ist halt leider in einem Format wie einem Podcast schwierig, da sehr pauschal, da kann man immer nur sehr pauschal sagen, was funktioniert. Aber trotzdem ist es nicht weniger hilfreich, wenn man sich diese Sachen mal wirklich ins Gedächtnis ruft und überlegt, was sie für einen selbst bedeuten, glaube ich.
Genau.
Simon, vielen Dank, dass du hier warst. Magst du unseren Hörern nochmal sagen, wo sie dich finden?
Ja, erstmal nochmal vielen Dank, dass ich dabei sein durfte und ich hoffe, wir konnten so ein paar sinnvolle und vielleicht auch so ein bisschen unterhaltsame Insights bringen, die ja vielleicht dem einen oder anderen weiterhelfen. Stimmt es nicht alles, was wir gesagt haben, für den einen oder anderen dann so zutreffen, aber vielleicht so ein paar Sachen. Man findet mich auf meiner Website, also simon-hefke.de, also wie die Hefe nur mit K, auf Xing und LinkedIn. Das sind eigentlich so die Kanäle, die ich hauptsächlich nutze, also wer da mal eine Frage hat oder eine Anregung oder mir einfach mal gerne schreiben möchte, da freue ich mich immer über jede Nachricht.
LinkedIn ist auch sowas, was ich erst seit kurzem nutze. Ich habe die ganze Zeit Xing mich da so drauf eingestellt, weil es halt deutsch ist. Aber LinkedIn ist ja eigentlich auch etwas, was von den Tools her zum Posten und Co. und eigene Inhalte zu teilen ganz praktisch ist.
Also, ja, definitiv auf jeden Fall ein sehr, sehr wichtiges Tool für Freelancer, ja, finde ich. So, vielleicht branchenabhängig, aber für mich auf jeden Fall relevant.
Mhm. Und wenn ihr euch mit anderen Freelancern austauschen wollt, dann schaut doch mal an unsere Facebook-Gruppe Freelancer Kooperation und Austausch. Da sind inzwischen über 5000 Freelancer dabei und ihr könnt euch da einfach vorstellen, euer Portfolio mal teilen. Wir haben jeden Monat so einen Beitrag, wo man freie Kapazitäten teilen kann. Das heißt, wenn Auftraggeber euch darüber entdecken, könnt ihr euch anschreiben. Das ist so ein kleiner Mini-Marktplatz für Aufträge, wenn ihr so wollt. Oder für Kooperationspartner könnt ihr da auch finden. Vielen Dank fürs Zuhören und bis nächste Woche. Ciao.